Wie gesagt, dies sind die drei großen Andockstellen: Körper, Nervensystem und Umwelt. Schauen wir uns doch zunächst einmal an, was im Körper getan werden muss. Und meines Erachtens ist das der erste Schritt. Und für viele Klienten genügt das tatsächlich schon, dass wenn einfach mit dem Körper gearbeitet wird, dass viele Menschen allein dadurch schon ihr Wohlbefinden zurückerlangen können. Ganz groß ist hier natürlich die Entgiftungsorgane in Ordnung zu bringen. Also gerade die Leber nimmt zum Beispiel großen Einfluss auf unser Gehirn. Die Entgiftung muss stimmen. Die Leber ist unsere wichtigste Barriere zum Schutz unseres Gehirnes vor toxischer Belastung. Klar, der Darm muss in Ordnung gebracht werden, denn der Darm ist das Tor zu unserem übrigen Körper, der Hauptsitz unseres Immunsystems. 70 bis 80% unseres Immunsystems residieren im Darm. Denn alles, was wir essen, was von außen in unser Inneres bringen wollen, das muss sehr, sehr starken Kontrollen unterliegen. Denn wenn es erstmal in den Blutstrom gelangt ist durch den Darm, dann geht es von da aus überall zu allen vitalen Organen. Dann natürlich unsere Darmflora muss sich gut angeguckt werden, denn sie kann lebenswichtige Vitamine, B-Vitamine zum Beispiel herstellen. Und auch ganz wichtige Neurotransmitter werden dort in Massen gebildet. Und gleichzeitig kann es eben auch zu einem Überbewuchs von schlechten Bakterien kommen, die schädliche Stoffe, Giftstoffe für uns bilden und dadurch für Entzündungen sorgen. Und klar, auch die Grundnährstoffversorgung muss dort im Darm gewährleistet sein. Jede Zelle im Körper hängt von unserem Darm ab, dass dort die nötigen Nährstoffe gebildet und aufgenommen werden. Vielleicht hat ja der Darm eine riesige Oberfläche, ungefähr so groß wie eine normale Wohnung. Und wenn es dann dort zu Entzündungen kommt oder zu Reizungen durch Nahrungsmittelintoleranzen, ganz klar, dann sorgt es für ein starkes Entstehen von chronischer Entzündung, was den ganzen Körper angreifen kann. Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, dafür zu sorgen, dass wir genug Schlaf und Regeneration bekommen. Und ich sage einfach immer, es geht darum, das Gute in unserem Leben nach und nach, nach unseren Möglichkeiten zu vermehren und das Schlechte, das, was uns nicht dient, nach und nach zu vermindern. Für die meisten genügt dies schon, dass sie wieder langsam in die Aufwärtsspirale kommen, dass der Körper wieder einen kleinen Vorsprung bekommt und anfangen kann zu regenerieren. Die Wahrheit sieht aber so aus, dass regelmäßig Klienten zu mir kommen, die auf der körperlichen Ebene schon alles Mögliche probiert haben, die schon verschiedene Detox- und Darmsanierungsprogramme mitgemacht haben. Und leider muss ich sehr häufig sagen, wenn du noch ein anderes zugrunde liegendes Problem hast, das deinen Körper stresst, nein, dann wird es nicht genügen, eine Darmsanierungskur zu machen. Denn dann wird etwas sein, das deinen Darm immer und immer wieder neu aufreißt, sozusagen. Und das, was du da mühevoll aufbaust, wird immer und immer wieder zerstört. Viele Leute kommen zu mir, die immer mehr und mehr Lebensmittel gestrichen haben. Also ich habe wirklich, kenne Leute, die können sich nur noch von drei Lebensmitteln ernähren, stehen wirklich mit dem Rücken zur Wand. Und wenn du selbst den Leuten gehörst, die schon so vieles probiert haben, aber die irgendwie immer noch nicht auf einen grünen Zweig kommen, oder die dem Körper die besten Nährstoffe zufügen nach allen Möglichkeiten, die ein sehr cleanes Leben leben, dann glaub mir, dann wird es allerhöchste Zeit, dass wir uns einmal von der anderen Seite nähern. Lass uns einmal weggehen von dieser biochemischen Ebene. Wovon ich hier spreche, ist die Ebene des Nervensystems. Ich rede hier nicht von der Psyche, das möchte ich ganz klar herausstellen. Wovon ich rede, ist unsere Steuerzentrale auf der biologischen und physiologischen Ebene, dem zentralen Nervensystem sowie dem vegetativen Nervensystem. Ich bin davon überzeugt, gerade als Biologin, Körper und Geist sind nicht trennbar. So oft habe ich es erlebt, an mir selber und an anderen, dass bei sogenannten psychischen oder emotionalen Problemen der Ansatz von unten, vom Körper her, der Schlüssel ist. Dass dem Körper zum Beispiel einfach Nährstoffe gefehlt haben oder Entzündungen vorgelegen haben. Und bei vermeintlichen körperlichen Problemen wie Verdauungsproblemen kann unser Gehirn und unser Geist der Ansatzpunkt sein. Hiermit meine ich nicht, dass du irgendwelche Themen in Dutzenden von Therapiestunden aufzuarbeiten hast. Lass mich dir ausführlich erklären, was ich meine. Schauen wir uns einmal das menschliche Gehirn an. Im Großen und Ganzen kann man sagen, unser Gehirn besteht aus drei Hauptteilen. Das wäre das Stammhirn, das limbische System und der Neokortex, hier vor allem der präfrontale Kortex. Das Stammhirn ist evolutiv unser ältester Teil. Wir sprechen hier auch von Reptiliengehirn, da das Stammhirn bereits bei Reptilien vorzufinden ist. Es ist zuständig für alle basalen Körperprozesse, wie Atmung, Regulation von Herzfrequenz und Reflexen, unsere Temperatur, unseres Säure-Basen-Haushalts, von der Regulation unseres Kampf- und Fluchtverhaltens und auch einfach wird damit unser Überlebensinstinkt gesteuert. Also wirklich ganz grundlegende, archaische, primal Aktivitäten, Reflexe. Das Stammhirn ist zuständig für unser Körperfeedback. Also auch zum Beispiel, ob wir Hunger oder Durst haben. Ja, diese ganz einfachen Stresssignale, die uns signalisieren, dass wir vielleicht unser Verhalten ändern sollen. Kommen wir zum mittleren Teil, zum limbischen System. Das limbische System finden wir auch bei anderen Säugetieren. Es wird deswegen auch unser Säugetiergehirn genannt. Wenn du also zum Beispiel einen Hund oder eine Katze oder ein Pferd hast, auch die verfügen über ein limbisches System. Und das limbische System ist unser emotionales und soziales Zentrum, weswegen man oft auch vom emotionalen Gehirn spricht. Das limbische System ist vor allen Dingen auch zuständig für die Verarbeitung unserer fünf Sinnesreize, nämlich Hören, Schmecken, hier kommt dann auch die Ernährung ins Spiel, Fühlen, Riechen und Sehen. Natürlich gibt es auch noch mehr Sinne, wie gesagt, auf Stammhirnebene natürlich auch noch die Verarbeitung von dem, was in unserem Körper vor sich geht, aber auch noch so Dinge wie, wo wir uns im Raum befinden, Schwerkraft, auch das gehört natürlich alles zu den Sinnen. Das limbische System ist also der Ort, der die Reize aus der Umwelt verarbeitet, daraus Emotionen erstellt und auch die übrigen Hirnbereiche und übrigen Körperbereiche entsprechend informiert. Wir sprechen deswegen auch vom Angstzentrum. Allerdings werden noch mehr Emotionen, also alle Emotionen, werden im limbischen System verarbeitet, wie auch Wut, Ekel, Scham, Trauer, Genuss, auch Sexualität und Freude. Man könnte jetzt sagen, so das limbische System zusammen mit dem Stammhirn, das ist unser Unterbewusstsein. Aber ich würde streng genommen noch weitergehen und auch sagen, auch unser Körper ist Teil unseres Unterbewusstseins. Auch unser Körper speichert Erinnerungen. Wir haben sehr viele sehr nervenreiche Bereiche in unserem Körper, wie zum Beispiel das Herz, die Haut. Und auch vor allem unser Darm, der mehr Nerven, mehr Neuronen besitzt als unser Rückenmark oder das Gehirn einer Katze. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, auch ja, wie wir unser Leben leben, wie zum Beispiel, wie aufgeräumt unsere Wohnung aussieht oder wie es in unseren Beziehungen läuft. Auch das ist alles Teil des Unterbewusstseins, aber das wird jetzt hier zu weit führen. Kommen wir nun zum dritten Hirnbereich, der evolutiv jüngste Hirnbereich. Die in der Evolution ist immer ein Bereich entstanden und der nächste hat obendrauf aufgebaut. Und ganz obendrauf, dieser dicke Wulst, das ist unser Neokortex, der uns zum Menschen macht, Und ganz besonders interessant ist hier der präfrontale Kortex. Und der präfrontale Kortex ist zuständig für logisches Denken, für Planen, für Vernunft, für Moral, für rationale Entscheidungen, für flexibles Denken, für das Kurzzeitgedächtnis und auch für die Regulation anderer Hirnbereiche. Man kann den präfrontalen Kortex auch sehr gut als den Supervisor unseres gesamten Gehirns und damit auch unseres gesamten Körpers bezeichnen. Der präfrontale Kortex stellt also unser Bewusstsein dar. Hier muss ich auch nochmal einlenken, denn es ist noch etwas komplizierter als das. In einem Augenblick nehmen wir 11 Millionen Reize oder 11 Millionen Datenpunkte, Bits wahr. Davon gelangen aber gerade einmal 40 Stück in unser Bewusstsein. Vergleichen könnte man dieses Größenverhältnis mit einem Fußballfeld und einer Streichholzschachtel. Also wenn du dir wirklich mal vorstellst, du sitzt hier im Raum, du hörst mir gerade zu, du nimmst vielleicht deinen Bildschirm wahr oder einfach die Geräusche und vielleicht einen ganz kleinen Bereich noch vor dir, aber vieles wird auch direkt erstmal ausgeblendet, zum Beispiel wie du hier auf deinem Stuhl sitzt oder Dinge wie die Luftfeuchtigkeit, die Lufttemperatur, Dinge, die hinter dir ablaufen, Dinge, die du nur am Rande deines Sehfelds siehst, Dinge, die in deinem Körper ablaufen, all das, das wird wahrgenommen von deinem Gehirn, aber das wenigste davon gelangt in dein Bewusstsein, denn müsstest du das alles bewusst prozessieren, dann würdest du ganz schnell einen Systemabsturz bekommen, an einem sensorischen Overload leiden. Stell dir dein Bewusstsein deswegen eher wie eine Taschenlampe im Dunkeln vor, mit der du stets nur einen kleinen Ausschnitt der Realität wahrnehmen kannst. Diese Tatsache erklärt auch, warum Zeugen eines Unfalls oft völlig verschiedene, zum Teil widersprüchliche Aussagen machen. Denn jeder hat einfach sich auf eine andere Sache konzentriert. Oder auch ein anderes Phänomen wird dadurch erklärt. Da gab es mal eine interessante Studie, da hat man den Teilnehmern gesagt, dass über einen Fragebogen irgendwie ermittelt wird, ob sie eher optimistisch oder pessimistisch sind. Und dafür sollten sie in das Institut kommen. Aber das eigentliche Experiment bestand daraus, dass auf dem Weg vom Parkplatz bis zum Eingang des Instituts, dass dort ein größerer Geldschein ausgelegt wurde und dann geguckt wurde, wer von den Probanden den Geldschein auch entdeckt hat. Ja, und dreimal darfst du raten. Was glaubst du, welche Gruppe hat wohl eher den Geldschein entdeckt? Die Menschen, die sich eher als Optimisten oder die sich als Pessimisten bezeichnen? Ganz klar, es waren natürlich die, die sich selbst zu den Optimisten gezählt haben. Und das hat sich eben auch in der Art und Weise wieder gespiegelt, wie sie durch die Welt liefen und worauf ihr Gehirn den Hauptfokus setzt. Oder noch ein anderes Beispiel. Vielleicht kennst du das, dass du dir vielleicht ein neues Auto von einer bestimmten Marke gekauft hast und plötzlich beginnst du überall diese Marke wahrzunehmen und denkst auf einmal, wow, auf einmal hat jeder diese Marke, einfach nur, weil es plötzlich einfach in den Vordergrund deines Fokus gerückt ist. Oder du hast eine neue Pflanzenart gelernt, eine neue Insektenart oder Vogelart, ein Beispiel von mir selber, und plötzlich gehst du mit ganz anderen Augen durch deinen nächsten Waldspaziergang. Das erklärt auch, warum manche Menschen plötzlich einen Panikanfall bekommen und gar nicht wissen, woher. Und das kann einfach tatsächlich sein, dass das durch etwas getriggert wurde, was sie unterbewusst wahrgenommen haben, aber sich in dem Moment nicht rational erklären können. Genauso geschieht es mit deinen Reaktionen aufs Essen. Wenn du auf einen Stoff allergisch bist und selbst wenn du nicht bewusst weißt, dass er sich in dem Essen befindet, aber wenn dein Darm es registriert, die Nerven dort es schmecken, wird es zu einer körperlichen Reaktion kommen. Lass uns an dieser Stelle noch einmal zu unserem Unterbewusstsein gehen, zu unserem limbischen System. Hier ist eine Struktur ganz besonders wichtig zu kennen, nämlich die Amygdala, auch genannt der Mandelkern. Also streng genommen haben wir zwei davon. Das ist wirklich so eine kleine Struktur, gerade mal so groß wie zwei Mandeln sitzt das in deinem Gehirn. Und die Amygdala ist für die Analyse und Bewertung von Emotionen zuständig. Sie ist außerdem zuständig für die Furchtkonditionierung. Wenn du gerne Näheres zum Thema Konditionierung wissen möchtest oder vielleicht kennst du schon die Experimente von Pavlov mit seinen Hunden. Konditionierung heißt das Verbinden von zwei Reizen. Er hat den Hunden immer Essen gegeben und während er ihnen das Essen gegeben hat, sie heiß drauf gemacht hat, hat er immer ein Glöckchen geklingelt. Und irgendwann kam es dann sogar so weit, dass allein der Reiz des Glöckchens, auch ohne dass der optische und der olfaktorische Reiz des Essens anwesend war, haben die Hunde schon angefangen, Speichelfluss zu bekommen. Und das heißt einfach, wir können zwei Reize, die nichts miteinander zu tun haben, erstmal in unserem Gehirn verknüpfen. Und eine ganz wichtige Rolle spielt hier die Amygdala, denn sie ist wichtig für den Schutz des Körpers. Sie sorgt dafür, dass Erlebtes, Wahrgenommenes oder auch Erinnerungen mit Emotionen verknüpft werden. Hierbei arbeitet sie sehr vereinfachend und generalisierend. Die Amygdala ist dabei ein bisschen einfach gestrickt, kann man sagen, vielleicht ein bisschen, ja, blöd. Und sie arbeitet deswegen sehr vereinfachend und generalisierend. Im Großen und Ganzen gibt es zwei Arten, wie wir lernen. Die eine Art ist ganz klassisch durch Wiederholung, 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 wie in der Schule beim Vokabellernen. Und die andere Art ist durch eine sehr, sehr heftige Emotion. So etwas bleibt im Gedächtnis. Durch zum Beispiel eine starke Angst, die ausgelöst wurde. Es kommt also zu einem Reiz von außen, der wird dann zum Beispiel über unsere Augen oder unseren Geruchssinn direkt weitergeben ins limbische System, dort von der Amygdala verarbeitet und dann daraufhin werden wir zu einer entsprechenden Reaktion veranlasst. Die Amygdala ist also ein Interpretierer, unser innerer Feuermelder. Und da es hier um unser akutes Überleben geht, muss die Amygdala in Sekundenbruchteilen entscheiden, ob etwas als Gefahr registriert wird. Also zum Beispiel, stell dir vor, du sitzt hier jetzt und hörst mir zu und plötzlich steigt der Geruch von Rauch in deine Nase. Oder du bist am Autofahren und jemand nimmt dir die Vorfahrt. Oder ein Hund kommt aggressiv auf dich zugerannt. Oder du hörst in dir etwas runterkrachen oder schmeckst plötzlich etwas sehr, sehr Bitteres. In solchen Momenten hast du keine Zeit, groß noch in deinen höheren kognitiven Bahnen zu schwelgen und darüber nachzusinnieren, was es sein könnte. Da ist eine schnelle und entsprechend hilfreiche körperliche Reaktion gefragt. Denn ganz klar, nur eine ganz schnelle und heftige Entscheidung kann hier unsere Gesundheit und sogar unser Überleben retten. Im Zweifel ist die Amygdala daher eher übervorsichtig und so kommt es auch öfter mal zu Fehlalarmen. Weil einmal zu wenig Alarm gegeben und schon sind wir aus dem Genpool rausgenommen. Überlege einmal selber, wogegen man alles eine Phobie entwickeln kann, also was erstmal rational, bewusst betrachtet, erstmal keinen Sinn ergibt. Aber dann doch wieder, wenn man das mal von unserer Arschheichenebene aus betrachtet. In der Evolution, in der Natur ging es immer darum, möglichst zu überleben, die Gene weitergeben zu können und gegenüber anderen einen Überlebensvorteil zu haben. Ich möchte dir ein Beispiel von solch einer Fehlverknüpfung geben. Ich habe einen guten Freund, der war immer ein gesundes Kind, hat oft bei der Oma übernachtet, die hatte einen Bauernhof und dann eines Tages, da war er so 5, 6 Jahre alt. Da war er mal wieder bei der Oma und plötzlich gab es einen Anruf von zu Hause. Und die Oma ist dran gegangen und ja, dann hat sie dem Kind, dem Jungen, gesagt, ich habe gerade einen Anruf bekommen, deine Mama ist im Krankenhaus. Und der Junge war erstmal vollkommen geschockt. Das hätte die Oma seine Amygdala besser erklären müssen, weil er hat erstmal gedacht, so, oh, ins Krankenhaus, da kommen todkranke Menschen und hat sofort daraus den Schluss gezogen, meine Mama liegt im Sterben. Ja, und dann wäre es eigentlich die Aufgabe von der Oma gewesen, mit ihrem präfrontalen Kortex, das dem limbischen System dieses kleinen Jungen ordentlich zu erklären, denn die Mama war im Krankenhaus, weil sie sein Schwesterchen zur Welt gebracht hat. Und bei Kindern ist der präfrontale Kortex auch noch nicht ausgebildet. Das ist erst so mit Mitte, Ende 20 und vorher sind Kinder noch nicht in der Lage, sich selbst richtig mit Vernunft zu beruhigen. Ja, und leider ist dieser Junge nicht richtig beruhigt worden und mit diesem inneren Druck, dieser inneren Todesangst, dieser stark überaktivierten Amygdala hat die Oma den Jungen dann ins Heu spielen geschickt. Und was ist passiert? Der Junge hat einen fürchterlichen Asthmaanfall bekommen. Er war bis dahin völlig gesund, aber hat ja seit dem Tag her Asthma und Heuschnupfen, eine ganz schwere Pollenallergie und Heuallergie. Und das einfach nur, weil sein archaisches System in dem Moment so überaktiviert war. Da war so viel Energie drin, Kampf- oder Fluchtenergie, aber es fehlte ein physischer Gegner. Der Junge konnte sich von niemandem verteidigen. Es gab keine Situation, vor der er hätte wegrennen können. Und dann in dem Moment war einfach als Ersatz das Einzige, was physisch anwesend war, als Gegenüber, war eben das Heu. Und das hat sich dann eben die Amygdala gesucht, um diese Verknüpfung zu machen. Und das ist eben auch die Erklärung, was man bei vielen Menschen sieht, warum, ich meine, klar, wenn der Darm geschädigt ist, wenn zu viele Entzündungen im Körper sind, wenn das Fass überläuft, natürlich kommt es dann zu Allergien, wenn wir toxisch belastet sind. Aber warum sind diese Reaktionen so überproportional stark, so völlig unangemessen? Und warum bleiben diese Reaktionen auch bei Menschen, bei denen man nachweisen kann, dass der Darm schon längst wieder regeneriert ist, dass gar keine toxische Belastung mehr da ist? Und dieses Wissen gibt einem auch entsprechende Ansatzmöglichkeiten.